Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Komm, liebe Hörer, willkommen Klaus zu deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung.
Ja, hallo Julia, hallo liebe Affen, hallo liebe Roboter.
Heute ist der 24. Juli 2020 und der Klaus und ich sind heute fast 8 Monate alt.
Ja, bitte, ich trinke doch. Ich habe gerade Kaffee im Mund. Oh Mann. Glück gehabt.
Was trinkst du auch jetzt nebenher? Ja.
Das war nicht angekündigt.
Nee. Okay. Was haben wir gelernt bisher? Wir können unterscheiden. Aber ansonsten sieht das, was wir tun, sehr nach Sandkastenspiel aus. Und das ist auch okay so, denn wir sind ja Dilettanten und Anfänger. In einem unserer vergangenen Podcasts haben wir über paranoische Funktionen gesprochen. Angefangen hatten wir mit der Persuasionsstrategie der guten Ideen, die man gut finden kann, und sind dann mit Beispielen wie der Nationalität als paranoische Fiktion geendet. Die Erklärung, welche Funktionen paranoische Fiktionen haben, hat mich stark an symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien erinnert, wie sie Luhmann eingeführt hat, also zum Beispiel Macht und Wahrheit. Außerdem hattest du in Verbindung mit paranoischen Fiktionen Erfolgs- und Vermeidungsmedien in einem Blogartikel erläutert, und zwar anhand der Begriffe Vernunft und Kritik. Ich sehe in ihrem Zusammenhang eine Art Skalensymmetrie, die die Medien der Kommunikation, also symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien und Erfolgs- und Vermeidungsmedien, verbindet. Also dass sie auf eine bestimmte Weise selbstähnlich sind, nämlich dass das Wesentliche, was sie unterscheidet, eine Form des Maßstabs in basalen Größen der Kommunikation ist. Aber dazu gehen wir vielleicht erst am Schluss ein. Klaus, was kannst du uns dazu sagen?
Also darüber sollten wir mal reden, über Skalensymmetrie. Das ist nämlich ein Ausdruck, der mir nichts sagt. Ja. Ja, aber Selbstähnlichkeit sagt mir sehr wohl etwas. So sind dieses Konzept von Fraktalen, nicht wahr?
Ja, so ist es.
Vielleicht sollten wir darüber mal reden. Vielleicht könntest du darüber mal mehr sagen. Skalensymmetrie, das sagt mir erstmal so nichts.
Ja. Also Skalensymmetrie, das habe ich aus einer Vorlesung, die ich damals in der Uni hatte. Und zwar Symmetrie und Selbstähnlichkeit in der Strömungsdynamik. Und der Begriff der Symmetrie beschreibt eine Art Operation oder Transformation, die das zu Operierende unverändert lässt, also wiedererkennbar lässt. Und die Skalensymmetrie ist im Speziellen eine, die sich auf eine Art Operation konzentriert, die quasi die nur unterscheidet zwischen einem kleineren und einem größeren Maßstab. Also wir kennen Symmetrie als ganz banale Symmetrie im Spiegel. Wo man sagen kann, naja, also das Abbild und das Original sind quasi unverändert. Es ist quasi die Spiegelung selbst verändert sozusagen das nicht, wenn man jetzt mal von irgendwelchen gewölbten Spiegeln und so weiter absieht. Und diese Erklärung für, und ich hatte das immer schon mal im Hinterkopf, diese Geschichte, hatte aber die konkreten Begrifflichkeiten nicht mehr parat und hatte jetzt zufällig dieses Vorlesungsskript gefunden. Und habe mich gefreut, weil dieses Prinzip, also dass man im Prinzip in etwas hineinzoomen kann oder rauszoomen kann und trotzdem eine bestimmte Form wiedererkennt und sich diese quasi nicht verändert, dieses Prinzip scheint mir in unserem Kontext zu passen, wenn man mit diesen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien zu tun hat.
Aber nochmal kurz eine Nachfrage, was ist dann der Unterschied zwischen Skalensymmetrie und Kongruenz? Also dieses Prinzip der Kongruenz besagt doch zwei, drei, also ich kenne das aus der Geometrie, den Begriff Kongruenz, also die Dreieckskongruenz, also wenn sie sozusagen proportional einfach identisch sind, in Hinsicht auf ihre Proportion.
Ja.
Also kleines, ne? Also du nimmst ein rechtwinkliges Dreieck mit einer bestimmten Seitenlänge, also 1 Zentimeter, und die sind dann Konkurrent. Wie war das nochmal, diese Konkurrenzsätze?
Boah, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber das passt, das könnte rein von der Betrachtungsweise könnte das schon passen. Also nur ist es halt im Prinzip, es bezieht sich eher auf den, also sagen wir mal so, die Konkurrenz konzentriert sich eher auf die Eigenschaften der Objekte an sich. Und die Skalensymmetrie hat eher den Vorgang der Operation zwischen einer und dem anderen im Blick. Also, wenn du quasi zwei gleiche Dreiecke hast, die sich nur durch ihre Größe unterscheiden, dann guckt eines quasi die beiden Objekte an und sagt dann, naja, das eine ist groß und das andere ist klein. Und das andere geht eher so darauf, über diesen Vorgang, der von groß zu klein oder von, also da ist eine Operation dazwischen, zwischen dem Wechsel quasi der,
ach so,
der Betrachtung sozusagen, so könnte man das sagen.
Ach so, das ist natürlich sehr abstrakt, ne?
Ja, ja, sicher.
Und den kann man tatsächlich, und so etwas kann man dann in technischen Verfahren mathematisieren, für technische
genau.
Verfahren.
Genau, also das lässt sich mathematisieren. Das ist im Prinzip, kann man das nutzen, also das wird dann noch ein bisschen komplizierter mit so Gruppentheorie und so, also mathematische Gruppen, die da benutzt werden. Also konkret war das in dem Fall Lie-Symmetrien, das ist, aber ich habe das selber überhaupt nicht mehr verstanden. Also das so weit weg, das kann ich gar nicht erklären. Aber was ich noch weiß, ist, dass diese Operationsform quasi lässt sich mathematisch abbilden und dann nutzen, um Differentialgleichungen zu reduzieren in ihren Dimensionen oder und dann analytische Lösungen zu erzeugen, die auch noch gültig sind. Da gibt es dann noch irgend so einen Firlefanz mit Brechung der Symmetrie durch Randbedingungen und so weiter und so fort. Aber das ist eigentlich nicht das Interessante daran. Also das Interessante daran, fand ich, ist eigentlich einfach nur diese, wenn man jetzt in der tatsächlichen Definition in dem Skript steht natürlich was von Objekten. Also die Operation, die Objekte gleich lässt. Aber jetzt, wenn man sich jetzt aber aus diesem Subjekt-Objekt-Ding mal löst,
ja,
dann kann man das auch anwenden auf Medien und Formen. Also so, das sozusagen, also ich hatte das zum Beispiel vor Augen, wenn ich jetzt an Sprache denke und an Schrift. Also speziell Schrift haben wir quasi Buchstaben, also Zeichen, als Medium, und die bilden dann die Form der Wörter. So. Und dann haben wir, wenn wir weiter rauszoomen sozusagen, haben wir dann Wörter, die Sätze bilden.
Ach so.
Also so, und die Skalierung ist,
ach,
quasi so,
so
eine Art Sinnskalierung. Verstehst du?
Ich verstehe, ja, jetzt verstehe ich, ja. Also, ja, wie sich sozusagen, wie sich Formbildung selbst als Medium umgestalten und als Medium genutzt werden können.
Genau, und dass da so eine Art Symmetrie erkennbar wird, also eine Art Wiedererkennung einer gewissen Unveränderbarkeit. Also dass die Operation selber, Sätze zu bilden, verändert nicht das Medium. Also es verändert sozusagen nicht
genau,
die Zeichen.
Ach so.
Das bleibt gleich. Also
nee,
so
genau,
lässt sich das immer. Also ich kann, wenn ich mir einen Satz angucke, kann ich die Bedeutung des Satzes erfassen, ich kann die Bedeutung der Wörter erfassen, und auch die Symbole haben in dem Kontext eine gewisse Bedeutung. So. Mhm. Und das ist sozusagen dann die Operation, sich dann unterschiedliche Aspekte anzusehen, die verändert sozusagen nicht den Satz selber.
Ja. Wobei ja die Behauptung, allein die Aussage, der Satz selber ist ja schon eine Betrachtungsweise wiederum. Ne? Schon,
ja, genau.
Also es gäbe den Satz selber, ist ja schon eine Interpretation.
Den Satz selber, die Wörter in dem Satz, die Buchstaben in den Wörtern.
Ja,
genau.
Ja.
So kann man da rein und rauszoomen, so hatte ich mir, aber ja, das war nur so eine Idee und ich habe mich jetzt gefragt, das ist jetzt ein konkretes Beispiel, natürlich ist diese kleiner und größer Maßstab immer, hat natürlich Grenzen, also es geht nicht unendlich in die eine oder unendlich in die andere Richtung, also irgendwo hört es halt auf, weil spätestens, wenn du in der Strömungsdynamik bei atomaren Strukturen ankommst, also kleiner als Atom geht quasi in dem Kontext nicht, Das heißt, auch eine Skalensymmetrie, die du in der Natur zum Beispiel findest, bei diesen Fraktalen zum Beispiel von diesen Romanesco-Köpfen. Kennst du diese? Das ist so eine Mischung aus Brokkoli und Blumenkohl.
Ach so, ja, genau. Ja, richtig.
Und da kannst du auch quasi reinzoomen und dann siehst du einmal diesen großen Kegel und wenn du da reinzoomst, siehst du lauter kleine Kegel und dann noch kleinere Kegel.
Ja.
Und aber das ist natürlich endlich. Also das ist nicht perfekt.
Das löst sich irgendwann auf.
Es ist endlich und es ist auch nicht perfekt. Also es ist sozusagen immer nur so ähnlich und eben nicht genau gleich.
Ja, genau. Es ist nicht genau exakt. Genau. Deshalb diese Selbstähnlichkeit und nicht Selbstgleichheit. Ja. Ja, also tatsächlich, also zunächst Erfolgsmedien bei Luhmann, das sind ja eigentlich die andere Seite von diesen Erfolgsmedien. Also das, was es erbringt, dass man erfolgreich Dinge zur Sprache bringen kann, auch dann, wenn über die Sache, über die man spricht, nicht notwendig irgendwelche Klarheiten gegeben sein müssen. Das ist ein altes Problem. Also das will ich nur kurz sagen. Das ist ein uraltes Problem schon in der Antike. Die platonische Philosophie oder beziehungsweise überhaupt die antike Philosophie hat darauf schon angesprochen, auf diesen Sachverhalt. Also nur die hat ihn anders gelöst. Es geht um die einfache Frage. Stell dir vor, wir würden zusammen an einem Tisch sitzen und ich würde zu dir sagen, Julia, stehst du mal auf und machst du das Fenster auf? Dann stehst du auf und machst du das Fenster auf. Und das kannst du, dieser Vorgang erfüllt gewisse Ansprüche an Vollständigkeit. Also das heißt, du weißt, was ich meine und du tust das dann, also Fenster aufmachen. Gleichzeitig, wenn wir aber dann nun fragen wollen, du hast keine vollständige Beschreibung weder von dem, was am Fenster ist, ne, noch eine vollständige Beschreibung der Situation, in der wir das sagen, in der wir das tun. Wir können also die Dinge nicht vollständig beschreiben. Trotzdem aber können wir mit dem, was wir tun, Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also du hast genau verstanden, was ich meine. Und gleichzeitig aber können wir, wenn wir es im Detail prüfen wollen, nicht feststellen, was wir meinen.
Ja.
Aber es klappt trotzdem.
Weil wir quasi, wir können nicht feststellen, was wir meinen, weil wir uns quasi nicht gegenseitig in den Kopf gucken können.
Genau.
Doch die doppelte Kontingenz im Prinzip immer noch dazwischen steht, aber trotzdem ist das kein Hindernis.
Genau.
Weil mit dem Satz so ausreichend viel gesagt ist.
Es ist sehr viel eben gesagt. Das ist eben das Witzige. Das ist eben einerseits sehr viel gesagt. Wenn ich also zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, machst du mal bitte das Fenster auf, dann ist damit tatsächlich viel gesagt. Einerseits, aber andererseits ermöglicht sozusagen die Kommunikation, dass du dir aus dem vielen, was damit gesagt sein könnte, dir nur ganz weniges heraussuchst. Auf das du sozusagen hin dein Halten ausrichtest. Und dieses Weniger ist auf einmal genau das, worum es geht. Und das ist durchaus verrückt. Und dass wir in unserem Handeln, nicht in jeder Hinsicht natürlich, aber in so einem Fall können wir Ansprüche an Vollständigkeit erfüllen, obwohl wir andersherum genau diese Ansprüche, also durch Handeln erfüllen können, aber auf der Wissensbasis oder auf der Basis dessen, was wir wissen, begreifen und beschreiben können, können wir es nicht.
Genau, weil wenn jetzt jemand fragt, woher wusstest du denn, welches Fenster er meint?
Genau, oder woher weißt du überhaupt, was ein Fenster ist? Also das ist ja dann in der platonischen Philosophie so wichtig. Woher weißt du überhaupt, was ein Fenster ist, wenn du immer nur verschiedene Fenster im Leben gesehen hast?
Ja, stimmt, ich erinnere mich.
Du hast immer nur verschiedene Fenster gesehen und das ist genauso, deshalb ist ja dann in der platonischen Philosophie die Idee, du bringst ein Urbild mit. Also das heißt, deine Seele sozusagen kommt von einem göttlichen Jenseits. Und dort ist die Idee des Fensters angelegt, also Eidos, ne, als Fenster und die Seele sozusagen erwacht im Körper und bringt eine schwache Erinnerung an diese ganz abstrakte Idee Fenster mit. Aha. An diese ganz abstrakte Idee bringt sie mit, erwacht im Körper, hat aber eine schwache Erinnerung und jetzt lernt sie mit der Zeit aufgrund dieser schwachen Erinnerung an ihrer Herkunft, kann sie nun tatsächlich die Seele auf einmal jedes Fenster erkennen und dann auf das Abstrakte schließen, ohne je das Fenster gesehen zu haben. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will damit nur sagen, das Problem, das bei Luhmann anfällt, ist sozusagen, in der Systemtheorie bei Luhmann, ist sozusagen eine Umänderung der Problemsituation. Wir haben also nicht Erkenntnisprobleme. In der platonischen Philosophie waren es Erkenntnisprobleme. Und wir haben eigentlich auch nicht Wissensprobleme. Das wäre dann in der bürgerlichen, also in der modernen, also in der bürgerlichen Philosophie, die haben also das Erkenntnisproblem bei Platon, im deutschen Idealismus wurde das dann umgeändert in ein Wissensproblem, wie kann ich eigentlich wissen? Und bei Luhmann wird das Wissensproblem nochmal umgeändert in ein Handlungsproblem. Und jetzt stellt sich auf der Basis unserer Handlungsvermögens eigentlich ein, dass wir es gar nicht können. Und
okay, und du sagst das Problem. Was ist sozusagen das Problem daran?
Dass es klappt. Dass es klappt. Das Problem ist tatsächlich, dass es klappt. Also nicht, dass es nicht klappt,
sondern dass es überhaupt funktioniert. Ja.
Genau.
Wie kann es sein, dass...
Wie kann es überhaupt sein, dass es so, und zwar so, dass es tatsächlich Ansprüche an Vollständigkeit oder Ansprüche an Vorhersehbarkeiten erfüllt, wenn eben die Systeme füreinander unzugänglich sind und wenn auch das soziale System für das Bewusstsein unzugänglich ist. Also durch Operation, als Operation unzugänglich ist. Wie kann das überhaupt gehen? Und da spielt dann bei Luhmann das Konzept der Erfolgsmedien eine Rolle, beziehungsweise die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien.
Würdest du gleichsetzen?
Ja, diese Erfolgsmedien, die machen, dass man erfolgreich, dass etwas geht, diese Medien. Okay. Und das sind natürlich, diese Medien können funktionieren und werden überhaupt als Problem erst relevant, eben wenn ein extremer Überschusssinn von der Gesellschaft hergestellt wird. Denn vorher, also sagen wir, wo eben nicht so viel Überschusssinn möglich ist, kann man sich dagegen naiv verhalten.
Und was heißt Überschusssinn?
Ja, dass eben, wie ich vorhin sagte, dass immer mehr, dass mit jedem, wir leben längst in Lebensverhältnissen, wo wir sagen können, jeden Satz, den du sprichst, egal welchen, und sei es nur, wie spät es ist. So eine ganz banale Frage. Mhm. Ne? Wie spät ist es oder wie heißt du? Ne, wir haben uns gerade darüber unterhalten. Ne? Ich frage irgendjemanden, wie heißt du? Und der gibt mir einfach irgendwelche komischen Auskünfte. Also weil nämlich mit diesem einen Satz viel gesagt sein könnte.
Und das ist Überschusssinn.
Genau, das ist ein Überschusssinn, ganz genau. Ein extremer Überschusssinn, also weil ja die Kontingenz der Kommunikation verlangt ja gar nicht ein 1 zu 1 Verhältnis zwischen dem, was gesagt und dem, was gehört wird.
Genau.
Im Gegenteil. Ne, es verlangt ein solches gar nicht, sondern im Gegenteil, es lässt Kontingenz zu und jetzt kann man sozusagen durch den Vollzug von Sprechen und Hören, also sprich durch Kommunikation, nach und nach sozusagen eine Art von Feinjustierung kann die Kommunikation vornehmen, eine Feinjustierung und dann reduzieren vieles, was möglich ist, auf weniges zu reduzieren. Mhm. Und wir sind längst jetzt, wenn wir uns eben jetzt uns diese Social Media bedienen, in der umgekehrten Situation, dass wir eigentlich so viele Chancen nicht mehr haben, so Reduktionschancen uns sozusagen verbauen.
Ja.
Oder also es werden Reduktionschancen verhindert, zu behaupten, du könntest das, also jetzt spätestens, so möchte ich sagen, wir haben keine Ausreden mehr zu sagen, es sei doch wohl klar, was ich meine.
Ja.
Und selbst wenn ich nur so eine ganz banale Frage stelle, wie spät es ist, oder wie heißt du, oder, ne, das ist jetzt immer noch darauf zu bestehen, das sei doch klar, was ich meine, das grenzt doch jetzt an Dummheit, würde ich sagen, oder an Naivität.
Ja.
Im Sinne von, es sei doch klar, was ich meine, es ist doch selbstverständlich, diese haben wir jetzt, spätestens jetzt, die hatten wir auch vorher schon nicht mehr.
Diese Selbstverständlichkeit. Aber jetzt
wird es
auffällig.
Aber jetzt wird es extrem auffällig. Weil wir ja nun alles andere auch abwerfen, also wir werfen Gründe für die Kommunikation ab, werden abgeworfen, wir richten aneinander keine Nutzenfragen mehr, wozu, ne, was soll das, was wir hier tun oder so, das lassen wir auch weg. Wir überlassen uns praktisch so des interessenlosen Wohlgefallens oder Missgefallens. Mhm. Und spätestens jetzt können wir nicht mehr so einfach sagen, es gibt bestimmte Selbstverständlichkeiten.
Okay.
Und dann stellt sich ja die Frage, ja, wie kommt man damit zurecht? Und ich würde dann eben sagen, diese Naivität nicht sozusagen als Defizit zu markieren, sondern damit könnte man anfangen.
Mhm. Genau. Hm? Aber in diesem Kontext, du hast jetzt gerade die ganze Zeit von Erfolgsmedien gesprochen. Genau. Also Erfolgsmedien im Sinne von, damit geht's weiter, damit wird Handlung provoziert zum Beispiel. Jetzt hast du aber auf der anderen Seite Vermeidungsmedien.
Genau. Und solche Vermeidungsmedien werden dann gebraucht, damit man über bestimmte Dinge nicht mehr spricht. Also damit man sozusagen vermeide, über Dinge zu sprechen, über die kein Gespräch deshalb mehr möglich ist, weil ohnehin immer schon alles gesagt ist. Also will man beispielsweise über Liebe sprechen. Also will beispielsweise im 18. Jahrhundert, dass die bürgerliche Kultur sagen, Liebesheirat sei möglich geworden. Oder das soll motiviert werden. Also über Liebe zu sprechen, was erstmal ja sehr schwer ist, ist ja klar. Dann muss damit zugleich vermieden werden, dass über andere Dinge gesprochen wird. Zum Beispiel so etwas wie Konfessionsgegensatz. Dass also der Konfessionsgegensatz eine Rolle spielen sollte. Mhm. Der kann jetzt keine Rolle. Und jetzt vermeide mal, dass das Gespräch, wenn eben solche Konfessionsgegensätze normal sind, dass das Gespräch darauf kommt. Wenn du über Liebe reden willst, nicht mehr über Seelenheil zu sprechen. Weil, ja. Weil nämlich ja jetzt gesagt wird, dass Seelenheil liege jetzt in der Liebe selber, dass die Menschen für die Liebe, die sie füreinander empfinden. Mhm. Und nicht etwa aufgrund einer übergeordneten höheren Stelle. Mhm. Ne, und jetzt, wie vermeidet man das eigentlich? Ne, und der Umweg war dann, das erklärt dann ja Luhmann ganz wichtig, der Umweg da war gefunden, das geht über Romanliteratur. Ne, die Romanliteratur spielt dann eine ganz große Rolle. Jetzt auf einmal kann man auf diesem Umweg Lebensläufe, Figuren, Gedanken, Gefühle thematisieren, die man so im Gespräch erstmal nicht thematisieren kann. Mhm. Und jetzt lesen die Leute diese Romane und jetzt können sie in Kenntnis der Lektüre miteinander reden und zwar über diese Romane reden.
Ja, okay.
So, und jetzt können sie auf einmal ganz Schritt und schrittweise lernen, sozusagen über so etwas wie ewige Liebe zu reden und die Verschmelzung der Seelen und wir gehören zusammen ein Leben lang. Ja, nun, wir lachen dann darüber.
Ja.
Ja, wir lachen jetzt natürlich darüber, aber das war in der Frühromantik, war das ganz angestrengt.
Ja,
das ist ja klar, weil sie dann erstmal sozusagen das Gespräch motivieren mussten und dann kamen sie natürlich auf, für unsere Begriffe sehr übertriebene Szenarien, also ne, die Verschmelzung der Seelen, da geht das eine ineinander über und so etwas. Ne? Aber genau das wird dann gebraucht, um damit weiterzumachen. Und dann müssen sie aufhören, über bestimmte Dinge zu reden, nämlich über Sünden, über dadurch, dass du einen gnädigen Gott brauchst, dadurch, dass du einem Gott etwas schuldest oder so. Diese Dinge wurden dann nicht etwa verboten in dem Sinne, sondern nur darüber erstmal nicht reden. Ne? Nicht darüber reden, dass man Sünder ist.
Also wenn man quasi sagt, ja, aber das ist doch gar nicht das Thema, sondern. So, also wenn man, ich versuche jetzt gerade zu verstehen, wie das aussehen kann, wenn man quasi verhindert, dass über etwas gesprochen wird.
Ja, also das geht, also die Romanliteratur war dann zugleich, so könnte man sagen, in dem Maße, wie sie erfolgreich etwas also thematisieren und damit auch problematisieren konnte, war sie zugleich auch dazu in der Lage, etwas der Thematisierung zu entziehen.
Okay.
Also damit man darüber nicht mehr redet. Also dann Vermeidungs. Also Erfolgsmedien sind aus diesem Grunde auf der anderen Seite ihrer Betrachtungsweise eben auch Vermeidungsmedien.
Aber können wir vielleicht mal das an einem Beispiel auch machen, was du genannt hast, Vernunft und Kritik.
Genau.
Also ich habe das so verstanden, dass sozusagen, wenn man auf Vernunft verweist, so nach dem Motto, das ist aber unvernünftig, dann muss man nicht mehr viel sagen. Also dann ist sozusagen der Verweis auf die Vernunft ist quasi eine Art Platzhalter für das ist zu tun oder zu lassen oder wie auch immer, also sowas. Und welche Rolle spielt dann Kritik in der...
Ja, die Kritik ist sozusagen das, was dann sozusagen für uns, also so möchte ich das sagen, für uns eine hohe Motivationsleistung erbringt. Nämlich das mit dem Sprechen bzw. Schreiben oder überhaupt sich an Kommunikation zu beteiligen. Kritik hat gebracht, dass viele Motive erzeugt werden können, um das Gespräch fortzusetzen. Nämlich sie nicht nur zu äußern einerseits, sondern sie auch zu tolerieren, also sie zu dulden und sich daraufhin wiederum zu verhalten. Kritik ist für uns sozusagen etwas, das sich hohe Motivierungen erbringt, insbesondere deshalb, weil wir etwas sehr fleißig tun, das in der Anfangszeit der Kritik im 18., vor allem im 18. Jahrhundert nicht so üblich war, nämlich Rivalisierungskonkurrenz. Das musste ja auch erst erarbeitet werden. Für uns ist Rivalisierungskonkurrenz eine ganz übliche Geschichte. Wir werden in der Schule schon darauf trainiert, so etwas zu tun. Mhm. Und jetzt spielt Kritik eine Rolle. Jetzt können wir Kritik äußern. Jetzt können wir sie uns gefallen lassen. Und jetzt haben wir vielfältige Chancen, uns dazu zu verhalten, wir lernen das schon in der Schule, wir lernen das dann in der Familie, wir lernen das dann in überall, wo wir Gruppenbildungen betreiben, sich auf Kritik hin zu verhalten und wir geben uns gegenseitig die Rechte, sie auch zu äußern. Und das kann unter Umständen sehr weit gehen. Bis hin zu Streit und so etwas. Weil uns die Kritik sozusagen zum Sprechen bringt. Oder zum Handeln. Zum Handeln, sagen wir.
Okay, das heißt, die Kritik ist das Erfolgsmedium.
Genau. Und jetzt sind wir längst in der Situation, dass wir sozusagen, jetzt sind wir sozusagen in so einer Gegenlichtsituation. Jetzt überhändigen wir uns gegenseitig die Mittel. Also wenn wir kommen in so eine Gegenlichtsituation, wenn wir uns unaufhörlich gegenseitig die Mittel überhändigen, Kritik zu äußern beziehungsweise darauf zu reagieren. Mhm. Also wenn ich jederzeit deine Kritik zulasse und du jederzeit meine zulässt, dann kann man sich ja irgendwann fragen, was soll es denn noch, wenn, wir könnten sagen, das soll noch etwas, nämlich wenn man Rivalisierungskonkurrenz betreibt, ich gewinne ja, und du verlierst oder so etwas. Dann könnte man ja sagen, na, das hat noch einen Zweck, einen Grund, einen Nutzen, da geht es noch um was. Aber
das heißt,
wenn das auch aufhört.
Genau, also da im Prinzip muss ein macht es nur Sinn in einem Machtkontext.
Ja, richtig. Indem ich dieser Machtkontext selber war dazu geeignet, alte Machtspiele abzuschaffen. Also Kritik war ein Machtspiel, das Rivalisierungskonkurrenz motivierte. Mhm. Und dieses Machtspiel der Motivierung von Rivalisierungskonkurrenz hat ein altes Machtspiel aussortiert, nämlich Gehorsamsspiele.
Gehorsamsspiele, da meinst du, dass im Prinzip, man hätte ja früher, war ja die soziale Struktur durch Geburt gegeben.
Genau.
Also. Und das hat man dann, und da war die Machtstruktur gehorsam, einer herrscht und der andere gehorcht. Und dann hat man sich versucht, davon zu verabschieden, indem man stattdessen eine
Rivalisierungskonkurrenz, also.
Aber das sind ja schon beides Machtverhältnisse. Macht bleibt quasi erhalten. Das Medium Macht bleibt das, erhalten, aber sozusagen die übergeordneten Mittel, nenne ich sie jetzt mal, die haben sich geändert.
Die Formbildung hat sich geändert. Also mit diesem Machtspiel der Rivalisierungskonkurrenz, mit diesem Machtspiel wurde sozusagen über einen längeren Zeitraum das Machtspiel der Gehorsamsübung abgeschafft.
Genau.
Vermieden. Es wurde vermieden, es wurde aussortiert, es wurde sozusagen unattraktiv gemacht. Heute funktioniert das nicht mehr. Martina und ich hier, meine Frau, ich habe da riesen Spaß dran, dass wir uns gegenseitig Befehle erteilen. das machen wir dann so. Ich habe dir aber, ich sag dann zu ihr, meine Gebieterin, jawohl, ich tue ja immer, was du sagst. So, und sie sagt das dann zu mir auch, oh, du mein Gebieter und so. Daran kann man natürlich sehen, mit dieser Ironie kann man natürlich sehen, dass es sozusagen genau nicht funktioniert. Verstehst du?
Ja, klar.
Das macht einen Spaß. Also, aber du siehst, also für uns ist sozusagen Gebieten und Gehorchen so keine Option.
Richtig.
Übrigens auch da, wo man meint, das wären dann die feinen Unterschiede. Auch da, wo man meint, dass es eine Rolle spielte, beispielsweise in so autoritären Verhältnissen oder in hierarchischen Verhältnissen. Aber das wäre jetzt ein Sonderthema. Mhm. Das wäre jetzt die Verfeinerung des Gedankens. Ich will nur sagen, für uns ist Gebieten und Gehorchen kaum ein relevantes Machtspiel.
Genau. Und für mich stellt sich jetzt so dar, dass wenn ein sich ein Erfolgsmedium, sage ich mal, ausdifferenziert hat, trivialisiert hat, dann braucht es quasi ein Vermeidungsmedium, um das nächste Erfolgsmedium quasi in die Welt zu setzen, so ungefähr.
Genau, und jetzt sind wir in der Situation, weil eben das Machtspiel der Konkurrenz, der Rivalisierungskonkurrenz, weil das für uns sozusagen selbst zur Voraussetzung geworden ist, landen wir sozusagen im Gegenlicht, weil wir jetzt sozusagen das alte Machtspiel nicht mehr vermeiden können. Das können wir nicht mehr, weil es schon abgeschafft ist. Also das alte Machtspiel war Gehorsamsübungen. Das ist abgeschafft für uns. Stattdessen begegnen wir uns jetzt alle und zeigen mit dem Finger aufeinander und sagen, ich weiß es aber, und du hast dieses oder jenes gemacht. Also wir sind sozusagen längst in so besser, wir alle sind Besserwisser jetzt geworden. Also früher war ja die Besserwisserei noch deshalb eine Chance, weil damit tatsächlich etwas empirisch gemacht worden ist, nämlich, das können wir nennen, den wissenschaftlichen, technischen Fortschritt.
Genau.
Das ist Besserwissen, das ist eine Besserwissen. Und das hat sich dann ideologisiert, ne, dann ist schon klar, diese ideologischen, also über Fortschrittsideologie, diese Fortschrittsideologie ist auch schon sehr gebrochen, aber auch diese Fortschrittsideologie, auch das Brechen dieser Fortschrittsideologie, hat noch Besserwisserei betrieben. Und wir sind sozusagen jetzt alle sozusagen Besserwisser.
Okay, das heißt, da war sozusagen auch Wahrheit war sozusagen das Erfolgsmedium.
Genau.
Die Besserwisserei.
Genau.
Und das Vermeidungsmedium, was das zum Vorschein gebracht hat, waren Machtstrukturen. Weil ohne die hätte sich sozusagen kein Besserwisser durchsetzen können.
Genau. Also, und wir sind jetzt in der Situation, dass wir sozusagen völlig, völlig eingewickelt sind von dieser Struktur. Also nicht nur links und rechts, sondern auch oben und unten und hinten und vorne. Und jetzt sind wir davon eingewickelt. Und wir, weil wir uns ja auch gegenseitig die Mittel überhändigen. Das ist ja wichtig.
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, dass es uns nur gestattet ist, Kritik zu üben oder uns rivalisierend zu verhalten. Von oben her irgendwie. Nein, sondern wir überhändigen uns die Mittel selber.
Ja.
Und jetzt haben wir es also jetzt hat sich diese Machtstruktur wirklich selber trivialisiert. Mhm. So, und jetzt stehen wir da, wenn du so willst, wie ich das mich nenne, dann immer so flapsig, so wie Dackel ohne Herrchen. Er weiß jetzt nicht, was er machen soll.
Ja.
Und im Zweifelsfall macht man einfach weiter.
Genau. Und dass wir der sozusagen und diese Zulässigkeit, die erkennt man dann wiederum in diesen Endlos-Diskussionen, wie sie bei Social Media geführt werden, weil da nämlich genau das, was früher sozusagen diese Austrivialisierung vermieden hat, nämlich die Machtstrukturen, die dann irgendwann gesagt hat, so, ich diskutiere jetzt nicht mehr mit dir, ich spreche jetzt ein Machtwort im wahrsten Sinne des Wortes wir hören auf damit und beginnen mit dem nächsten. Also ein Professor, der hat dann damals gesagt, ich sehe das aber so, das ist jetzt richtig und das ist jetzt falsch und jetzt machen wir weiter im Text. So. Ja,
genau.
Und aber auf Social Media gibt es diesen Professor nicht. Da gibt es niemanden, der quasi entscheidet, wer jetzt gewonnen hat und wer jetzt irgendwie sozusagen die Wahrheit spricht und wie es dann weitergeht. Das heißt, das läuft komplett ins Leere und niemand hat mehr einen Grund aufzuhören.
Genau.
So, darum gibt es diese ganzen Streitereien und jeder hat aber noch so den Eindruck oder den Anspruch, so nach dem Motto, na jetzt müsste doch aber mal Schluss sein. Oder ich habe doch jetzt hier aber ein Machtwort gesprochen.
Muss klar sein.
Und ich könnte mich mal beömmeln, wenn die Leute dann schreiben so Sachen wie, das ist mein letztes Wort dazu. Oder sich dann gegenseitig ermahnen. Also wo du wirklich denkst, okay, da hat jemand den Eindruck, auf der anderen Seite ist irgendwie ein Kind oder so. Ja, weil durch die Art der Kommunikation und dann so, ja, ja, du mit deinen Jugendlichen hier und jetzt pass dich mal an, so nach dem Motto, jetzt reiß dich mal zusammen. Und ich denke so, warum sollte das jetzt hier noch irgendjemand tun? Ja, diese Notwendigkeit gibt's nicht mehr.
Genau. Ja? Schön auch immer diese Schön auch immer diese Formulierung, ich will das jetzt mal klarstellen.
Ja, genau.
Ich habe das jetzt klargestellt, also das ist so ganz hübsch.
Ja. Und jetzt ist halt nur die Frage, okay, wie gehen, also jetzt müssen sich im Prinzip Vermeidungsmedien wieder entwickeln, die aus diesem Chaos irgendwie wieder die das nicht begrenzt, ist das falsche Wort.
Die man dem aus dem Weg gehen kann. Also wie kann man sozusagen diesem Rivalisierungsmachtkämpfen, Rivalisierungsspielen, wie kann man denen aus dem Weg gehen? Also wie kann man,
ohne Social Media auszustellen.
Das ja, natürlich. Dazu. Ja, nee, ja. Weil du ja an jeder Stelle in deinem Alltag darin verwickelt bist. Du hast ja solche Rivalisierung schon, wenn du erzählst, beispielsweise von deiner Nachbarin, die darüber redet, ob man nicht Homosexualität heilen könnte. Dann ist deine Verdrossenheitsreaktion darauf, du hast ja beschrieben, dass dich das verdrossen gemacht hat und deshalb das Gespräch beendet hast zu diesem Thema mit deiner Nachbarin. Eben diese Verdrossenheitsreaktion ist ein Verhalten in Bezug auf ein Rivalisierungsspiel. Dass du sozusagen, du gibst es einfach auf.
Ach so,
Du gibst es einfach auf, der Frau zu erklären, dass Homosexualität keine Krankheit ist, weil du sagst, du weißt es zwar besser, aber was nützt es? Denn die kann ja genauso gut behaupten, dass sie es besser weiß. Also es ist ja auch irgendwann egal. Also irgendwann, du gibst es verdrossenerweise auf, genau. Und die Idee wäre es eben nicht verdrossenerweise, solche Spiele aufzugeben, sondern sie umso besser dann aufzugeben, wenn man stattdessen eben nicht verdrossen, wenn der Verzicht eben nicht verdrossen macht, sondern neue Möglichkeiten eröffnet, wo man weitermachen kann.
Ja, mich hatte eigentlich gewundert, dass selbst die Verdrossenheit mich nicht mehr betrübt. Also ich bin nach Hause gelaufen und hatte kein schlechtes Gefühl und habe mich darüber dann wiederum gewundert. Also das war dann eher schon so diese, Ich habe echt gedacht, so mein Gott, jetzt werde ich komplett zum Psychopathen, weil ich irgendwie darauf nicht mehr reagiert habe. Weißt du, es hat mich sozusagen, früher hätte mich das wirklich aufgeregt und dann hätte ich gesagt, wie kann die nur und das ist doch menschenfeindlich, was weiß ich irgendwie. Ja. Aber das selbst das, also das ist sozusagen mir sozusagen abhanden gekommen, ohne dass ich das gewollt hätte. Und davon war ich aber erstmal überrascht. Also das hatte ich so nicht erwartet sozusagen, dass mich das kalt lässt, weil man ja gewohnt ist, sich darüber aufzuregen.
Ja, sicher, genau, richtig, ja, genau. Und vor allem, es bringt längst nichts mehr. Es bringt längst nichts mehr. Und das ist so ein schönes Beispiel, solche im Alltag. Das heißt also, du könntest sagen, also auch Social Media ausschalten, nein, weil wir sind in unserem ganzen Alltag in solchen Rivalisierungsspielen verwickelt. Und wenn du dann diese Erfahrung machst, dass es dich eigentlich schon gar nicht mehr stört, ja, dann würde ich sagen, ist es eigentlich... dann ist das eigentlich eine weiterführende Erfahrung. Das ist eigentlich ein Fortschritt, also sozusagen solche Spiele für beendet zu halten. Also oder sagen wir andersherum, beendete Spiele nicht fortzusetzen. So. Oder, entschiedene Spiele nicht fortzusetzen. Mhm. Denn diese Frau kann jederzeit behaupten, dass sie das besser weiß und du kannst sie nicht davon abhalten.
Genau.
Und fertig.
Ja.
Und dann ist das Spiel entschieden. Und dann ist es besser sozusagen etwas anderes, sich um andere Dinge zu kümmern, die es leichter machen, Horizonte zu erweitern. Ich habe drüber nachgedacht, vorgestern ist Homosexualität, kann man Homosexuelle heilen? In dem Anfang drüber rede, sagen wir, natürlich kann man Homosexuelle heilen. Das geht. Dann kannst du dir eine Geschichte ausdenken. Ich habe einen Bekannten, der ist geheilt worden. Der hatte sich mit dem Finger, mit dem Messer in den Finger geschnitten, da haben wir dann fast da drauf geklebt. Und später war der Homosexuelle geheilt. Das geht schon.
Sehr gut. Aber jetzt frage ich mich natürlich noch, jetzt haben wir über diese Medien, sage ich mal, Art oder Eigenart, Struktur, wie auch immer gesprochen. Wie in welchem Zusammenhang sind da paranoische Fiktionen zu sehen? Weil so wie ich das quasi verstanden habe, leisten paranoische Fiktionen eine soziale Standardisierung. Und das heißt, das ist im Prinzip, ist das also eine Art Effekt, der durch die Medien entsteht?
Ja, also nicht leisten sie, sondern erstmal nicht. Sondern sie leisten es erstmal nicht. Sondern ich nenne paranoische Fiktion alles, worüber man ja so einfach reden kann, ohne dass man lange drüber nachdenken muss. Also das und wo wir, denen man irgendwie eine Wichtigkeit geben kann, von denen man aber nicht Auskunft geben muss, warum es wichtig ist. Paranoische Fiktion ist alles das, was wir zum Gespräch anbieten können, mit dem Anspruch, irgendetwas Bedeutendes gesagt zu haben oder etwas Bedeutendes sagen zu wollen, ohne dass man das, was man dann sagt, gleich schon Bedeutung hat, sondern man könnte das auch Laberei nennen. Also irgendetwas. Also mein Standardbeispiel ist immer, wo man das sehr gut sagen kann, Außerirdische. Gibt es Außerirdische? Ne? Das ist so, darüber, ich kann das mit Bedeutung versehen, kann sagen, das muss es doch geben, weil, und dann kommen die Leute mit Bildern, mit Fotos und mit Augenzeugen, die sind von Außerirdischen entführt worden, bla bla. Die geben dann irgendeiner Sache Bedeutung. Das sei doch, denn das muss man ja nun sagen, wenn die Vorstellung, dass es so etwas gäbe und dass hier irgendwelche UFOs auf der Erde landen und so, das wäre ja, wenn das so ist, schon eine ziemlich bedeutende Dinge, kann man ja sagen.
Ja, sicher.
Gleichzeitig aber, wenn du dich aber mit den Versuchen beschäftigst, das sozusagen plausibel zu machen, also mit Fotos beschäftigst, mit Fotografien, mit Augenzeugenberichten, mit Büchern und so, dann wirst du immer nur wirres Zeug feststellen. Mhm. Das heißt, da kommt nichts bei heraus, das sozusagen ordnungsfähig wäre. Mhm. Sondern immer nur irgendwas. Also irgendwelche, die UFOs haben irgendwelche Formen, die haben irgendwelche, die Außerirdischen haben irgendwelche, die sehen irgendwie aus, aber es gibt keine Ordnung darin. Also etwas, womit man rechnen könnte. Da ist nichts, da kommt nichts bei heraus, womit man rechnen könnte, außer dass es wirr weitergeht. Und daraus kann man sehen. Ja. Dass diese paranoische Fiktion, Außerirdische, sozusagen nur dadurch sozial standardisiert wird, dass sie wiederholt wird. Mhm. Und durch nichts anderes.
Und da könnte man ja sagen, ja, Aliens existieren. Weil darüber gesprochen wird.
Ja, aber nur sozusagen sozial standardisiert wird eigentlich das Gespräch darüber, nur in der Wiederholung.
Ja, okay.
Und durch nichts anderes. Und dadurch merkst du dann ganz schnell, ja, das ist irgendwie nicht interessant. Also, oder fantastisch
das
gesehen.
Heißt, das heißt aber, es gibt auch paranoische Funktionen, die, weil ich hatte das auch irgendwie immer so ein bisschen mit so einer Art Vereinfachung gesehen,
ja, genau,
die sich abnutzt.
Ja, das kommt dann später. Erstmal kommt es überhaupt darauf an, über etwas reden zu können, sozusagen, das einerseits von Bedeutung ist, aber dessen Bedeutung überhaupt auch erstmal ja anschlussfähig gemacht werden muss durch die Kommunikation, das sozusagen Engagement bindet, das Aufmerksamkeit bindet, das Verhalten bindet, das Verbindlichkeiten herstellt, das auch dann später Institutionen herausbildet, also sozial standardisiert, damit man auch dann darüber anschlussfähig reden kann, wenn man auf der Ebene der Beschreibung sehr unvollständig das nur unverständlich beschreiben kann. Also nur unverständlich hat. Also wir hatten letztes Mal das Thema Genialität. Das ist so eine paranoische Fiktion, die wurde sozial standardisiert. Die wurde sozial dadurch standardisiert, dass durch Vereinsbildungen im 18. Jahrhundert bürgerliche Bildungsvereine gegründet. Sie haben Zeitschriften gegründet, sie haben Korrespondenz betrieben, sie haben Reisen unternommen und haben über all das wiederum berichtet und das dann wiederum vorhersehbar.
Über der Nationalität.
Oder Nationalität ist auch so ein Beispiel. Das ist eine paranoische Fiktion. Die Annahme, also alle Menschen, die Deutsch sprechen beispielsweise, haben irgendetwas ganz Wichtiges miteinander gemeinsam. Das hat bis dahin, bevor dies behauptet worden ist, niemand geglaubt. Also alle haben natürlich geglaubt, dass die deutsche Sprache alle etwas damit gemeinsam haben, nämlich dass sie Deutsch sprechen, aber dass es von einer ganz größeren Bedeutung ist.
Mhm. Das heißt, gute Ideen, die man gut finden kann, sind auch paranoische Fiktionen, aber es sind nicht alle paranoischen Fiktionen gute Ideen, die man gut finden kann.
Genau, also der Gerechtigkeit. Ne? Ja, ganz typisch, genau. Das sind so Sachen, zu denen man nicht Nein sagen kann.
Mhm.
Bist du für Gerechtigkeit? Ich kenne jeden, den du fragst, würde ja sagen. Bist du
Kann man zu Nationalität Nein sagen?
Ja, natürlich. Das können wir ja jetzt sehr gut. Aber wir können das ja sehr gut, weil wir ja auch das, auch in unseren Diskursen spielt das ja eine Rolle, dass wir auch das noch sozusagen auch noch an der Verneinung von nationaler Bedeutsamkeit eine Nationalfiktion.
Ja, genau.
Ja, genau. Also deshalb verstehen ja beispielsweise viele in Europa, Ausländer oder auch in Amerika, die verstehen gar nicht, warum viele Deutsche ihre Nationalitätsstolz leugnen.
Mhm.
Antwort deshalb, weil nämlich diese Leugnung selbst ein Nationalitätsstolz ist.
Okay. Aber diese Leugnung ist aber wichtig, um dann wiederum als Vermeidungsmedium zu...
Nö, diese Leugnung könnte eigentlich eher darauf schließen lassen, dass man sagt, unterbricht oder hör auf mit diesem Gespräch. So, also vermeide das Gespräch über die Frage, was denn das Besondere an deutscher Nationalität ist. Also vermeide es einfach.
Ja, genau, aber Moment, also sind jetzt Erfolgs- und Vermeidungsmedien dieselben, auch nur aus einer unterschiedlichen Betrachtungsweise? Genau,
Vorderseite und Rückseite.
Das heißt, die Kommunikation ist die gleiche, aber sie haben quasi unterschiedliche Funktionen. Nämlich genau. Auf der einen Seite Kommunikation zu ermöglichen, auf der anderen Seite Kommunikation zu einem anderen Thema zu... Ah, okay.
Genau, wo auf der einen Seite ein Gespräch ermutigt wird oder motiviert wird, befördert wird und Engagement herstellen kann, wird auf der Rückseite genau dieser selben Möglichkeit ein anderes Gespräch entmutigt, wird sozusagen deprimiert, wird aussortiert.
Okay.
Ne, deshalb sind Erfolgsmedien zugleich Vermeidungsmedien, aber genau das wiederum, das wiederum muss sich sozusagen durch die Kommunikation selber sozusagen organisieren. Und deshalb spielen soziale Standardisierungen eine Rolle und für uns, und dann, die kann man ja auch nicht frei wählen einfach, sondern die Möglichkeiten der sozialen Standardisierung, die das Sprechen dann befördern, sind genau diejenigen, von denen ich sagen würde, die ergeben sich aus der Verschränkung von Organisation und Massenmedien.
Mhm.
Also wir können nicht darauf verzichten zu organisieren, irgendetwas dieses oder jenes, und wir können auch nicht darauf verzichten, zu publizieren, also an einen anonymen Empfängerkreis. Also aus dieser Verschränkung von Organisation und Massenmedien ergeben sich die Anschlussstellen für ein anderes Machtspiel. Aber dann müssen sozusagen innerhalb dieser Strukturen genau ja, dieses Gegenlicht sozusagen weggearbeitet werden. Aber ja. Wie geht das? Und ich würde dann eben immer sagen, so, also wegarbeiten heißt so schräg vorbeigucken. Mhm. Und dann eben, wie geht das? Ja, und dann komme ich eben nur auf die Idee, das anders unterscheiden zu üben. Mhm. Anders unterscheiden. Ne? Also genau jetzt, wie du dann sagst, auf einmal, und du siehst auch, dass ich schon gelacht habe. Ne? Wir beide sind jetzt wir sind beide 7 Monate alt oder acht Monate. Genau. Ne, schon die Tatsache, dass ich darüber lache, merkt, das funktioniert eigentlich nicht. Ne? Es müsste sozusagen mit Selbstverständlichkeit ausgesprochen werden. Ja. Und es müsste auch so ausgesprochen werden, dass dann tatsächlich irgendwie etwas dabei rauskommt, dass einen fasziniert. Wovor reden die da eigentlich? Das neugierig macht. Wollt ihr sagen? Also, aber das wäre schon so eine Übung. Aber du siehst, die Übung ist gescheitert praktisch. Okay. Ja, erstmal ja, aber es macht ja nichts.
Ja.
Und deshalb nenne ich sozusagen die sozialen Standardisierungen. Was haben wir an Möglichkeiten? Eben, genau, wir haben Begegnung, wir haben Versammlung, Gespräch, Begegnung, Versammlung, wir haben Reise, Exkursion, Expedition, wir alle haben Smartphones, wir alle haben Konten, also Girokonten, wir alle fahren Auto oder, ne, und so weiter. Ja, und dann würde ich sagen, naja, wie kann man das machen? Wie geht's? Wie vermeidet man also sozusagen, wie vermeidet man den Experten? Wie vermeidet man also so ein Expertentum? Wie vermeidet man Gurus? Also ne, diese Gurus, die sagen, ne? Wobei, und das ist jetzt die Schwierigkeit, man eben umgekehrt vorgehen müsste. Man müsste also sagen, auch dann, also suche Leute auf, die ganz viel können, ganz viel wissen und ganz viel Ahnung haben. Suche diese Leute auf oder, ne, und dann, wie kann man das hinkriegen, dass auch dann, wenn man Fachleute hat, die viel wissen, die das durchschauen, die das erklären können, die das begreifbar machen können, die das deutlich machen können, auch dann wissen die das Entscheidende nicht. Ne, ja. Die wissen dann zwar ganz viel, und auch vieles Bedeutende, ja, aber eben nicht das Entscheidende. Also ähnlich, ja. Ne, wir sehen das ja vorgeführt bei diesem Christian Drosten. Ne, der natürlich ist das ein fähiger, kompetenter Wissenschaftler. Daran, glaube ich, besteht überhaupt gar kein Zweifel. Mhm. Aber er bewirtschaftet eben nur ein Fach.
Ja.
Und daraus ist nicht schon die Schlussfolgerung zu ziehen, dass sozusagen wir unterliegen der Irrtumsannahme, dass zuverlässiges Wissen zuverlässiges Handeln motiviert. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und das kann ich jetzt nicht einfach erklären, warum nicht, denn würde ich dies behaupten, dann würde man von mir jetzt wiederum erwarten, dass ich es besser weiß. Und ich würde eben sagen, eben nicht.
Ja, genau.
Eben nicht besser wissen. So, ne? Und das ist genau die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit, wie kann man sozusagen erkennen, dass nicht etwa kompetentes Wissen dem kompetenten Handeln vorausgehen kann, sondern dass es genau umgekehrt ist. Dass nur kompetentes Handeln kompetentes Wissen ermöglicht.
Richtig. Aber das heißt, also ich sehe das jetzt quasi so eine Art, man muss quasi lernen, in Vexierbildern zu denken.
Genau.
Und das nicht nur als visuelle, ästhetische Sache,
genau.
Sondern eben auch als soziale Geschichte und als Form der eigenen Beobachtung. Also wie, ich meine, so ein Vexierbild, also tatsächlich ein 2D-Bild, was zwei Motive gleichzeitig mit denselben Strichen im Prinzip, mit denselben Zeichnungen darstellt. Also selbst das kann man ja durch Zeigen, durch Erklären, kann man ja sogar noch erklären. Aber spätestens, also wenn es in diese soziale Sache reingeht, da kann man überhaupt nichts mehr erklären. Also da fällt es sozusagen sehr schwer, jemand anderen seinen zweiten, sage ich jetzt mal, Blickwinkel zu erläutern, sodass er den auch sehen kann, so ungefähr.
Genau. Und das geht, indem man sich selbst widersprüchlich verhält. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne?
Ja.
Lass selbst widersprüchliches, also lass es zu, dass dein eigenes Verhalten als selbst widersprüchlich aufgefasst wird.
Genau.
Weil du damit den anderen etwas ermöglichst, nämlich selbst zu wählen, diese oder jene Betrachtungsweise. Ne, das geht aber dann wiederum nur, wenn die Beteiligten sich füreinander aus Rechtfertigungszwängen freilassen.
Mhm. Genau.
Nee, du kennst diesen Selbstwiderspruch, den performativen kennst du ja, wenn ich schreie nicht.
Ja.
Das ist ja der performative Selbstwiderspruch. Oder wenn ich sage nichts.
Aber daraus kann man selbst noch nicht klug werden.
Nee, erstmal nicht. Wird man auch erstmal nicht. Das ist ja genau das. Dann muss man warten. Dann muss man warten. Genau, erstmal nicht, ganz genau. Sondern stattdessen dann zu sagen, man wird erstmal nicht klug, aber das heißt ja nicht, dass das das letzte Wort ist.
Mhm. Okay. Das heißt aber, für mich ist das auch, also dieser Selbstwiderspruch schließt für mich auch ein, überhaupt Paradoxien zuzulassen. Also sich davon zu befreien, von diesem Anspruch, Paradoxien aufzuklären und als etwas zu begreifen, was sozusagen eine bestimmte Sichtweise delegitimiert. Also wir kennen das auch unter dem Begriff Doppelmoral oder so, genau. So Scherzchen. Also dass man der Meinung ist, jemand, der einen gewissen Anspruch erhebt, verliert ihn dadurch, dass er ihn selbst nicht einhält oder sowas. Also ja, das genau. Ist jetzt mal so ganz platt. Und das ist ja. Und dass man sich eben aus dieser, aus der Schlussfolgerung befreit, dass das delegitimisiert, sozusagen wahre Sätze zu sprechen, sage ich jetzt mal.
Genau. Also das ist genau, aber das geht, wenn man sich so aus Rechtfertigungspflichten befreit. Und das kannst du nicht einfach selber tun. Du kannst also sozusagen nicht selbstbestimmt sagen, ich unterliege jetzt keinen Rechtfertigungspflichten mehr für meine Rede oder für mein Handeln. Das kannst du nicht selbstbestimmt tun, sondern das kannst du nur dann. Also du kommst aus Rechtfertigungspflichten für dein Handeln erst dann raus, wenn die anderen sozusagen dabei mitmachen.
Genau. Also wenn die anderen das auch zulassen. Wenn die anderen, also wenn man sich, so wie man sich quasi gegenseitig überlässt, sich kritisieren zu können, muss man sich gegenseitig auch überlassen, sich nicht mehr in Rechtfertigungszwänge zu verwickeln.
Genau. Und das, genau, richtig. Und eine Möglichkeit, du hast das schon verstanden und der Christian auch, ne? Das geht, indem du eben nicht andere etwas Bestimmtes vorzeigst, sondern indem du anderen erstmal etwas ermöglichst. Du könntest nämlich sozusagen eine Gemeinschaftskasse gründen, die erstmal keinen satzungsmäßigen Zwecken, die für keine satzungsmäßigen Zwecke bestimmt ist. Und dann zu sagen, da geht Geld herein, auf das niemand einen besonderen Anspruch erheben will. Also niemand, der sozusagen der Verwalter der Kasse nicht und auch diejenigen, die einzahlen nicht, wollen darüber einen besonderen Anspruch erheben. Mhm. Womit gesagt ist, du kannst aber sehr wohl einen erheben, aber dann tu es auch. Also auf Auszahlung. Aber dann sagt mir, wofür? Dann, das heißt, im Sinne von anderen erstmal so einen Vorschuss geben, weil du selber du sagst, ich will es nicht wiederhaben. Du gibst das Geld in die Kasse, also wenn der Christian da Kunstobjekte verkauft, er gibt das Geld in die Kasse und sagt, ich will das Geld nicht wiederhaben, ich brauche es eigentlich auch gar nicht. Mhm. Der satzungsmäßige Zweck ist zunächst nur mal der, dass erstmal keine besonderen satzungsmäßigen Zwecke vorgegeben sind. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, kann man, wenn das jetzt gesammelt wird, so ein Geld, kann man das nutzen für irgendetwas? Und wenn das jetzt gelingt, dann unterliegen die Beteiligten, die es nutzen, eben keine besonderen Rechtfertigungspflichten, weil da keiner ist, von dem man sagen kann, ich verlange Auskunft. Ja. Was du ja nicht hast, wenn du beispielsweise etwas verkaufst.
Genau.
Ja, denn da musst du ja, wenn du etwas verkaufst, irgendwelche Garantien übernehmen. Also
genau, Gewährleistungen.
Genau. Und so weiter. Und dasselbe hast du auch, wenn du Geld leihst. Auch da musst du dann ja Auskunft darüber geben, wofür. Und wann du es wieder zurückzahlst und so.
Oder
so
wenn etwas. Du Erwerbsarbeit.
Genau. Aber in dem Augenblick, wo du sozusagen Überfluss erstmal akquirierst und das sozusagen zulässig machst, dass andere auch andere davon etwas haben können, dann ist das so, wie wenn du 50 Euro auf der Straße findest. Da unterliegst du keinen Rechtfertigungspflichten. Mhm. Ne? Und erst dann könnte man vielleicht üben, sich sozusagen solchen Rechtfertigungspflichten zu entziehen, um dann nicht etwa Rechtfertigungen abzuschaffen, sondern nur die Pflicht dazu. Also nicht die Rechtfertigungen, sondern die Rechtfertigungspflicht. Nicht die Kontrolle, sondern die Kontrollzwang.
Ja,
ne? Genau. Nicht die Konkurrenz, sondern nur die Rivalisierungskonkurrenz.
Also dass man im Prinzip so ein bisschen die Richtung verdreht, einfach, also bisher ist es quasi die die Motivation, so viel Kontrolle wie möglich einzuführen, indem man so viel, indem sozusagen die Kontrollzwänge sich selbst zwecklos schon überwuchern.
Genau.
Ja, also darüber hat man, glaube ich, schon mal gesprochen, wie ich das bei mir im Büro auch beobachten kann, mit irgendwelchen Kontrollstationen und so weiter. Das heißt, das wäre der sozusagen der übliche Weg, den wir so kennen. Und der andere wäre dann genau das Gegenteil zu tun und zu sagen, nein, wir reduzieren die Kontrollzwänge nur auf das absolut Notwendigste. Also
naja,
wir lassen sozusagen Kontrolle nur zu, wenn sozusagen für eine bestimmte Sache, aber nicht
nee, um Kontrolle, noch mehr. Die Kontrollzwang dadurch abzuschaffen, dass du sozusagen der Kontrolle zuvorkommst. Das zuvorkommen. Also sozusagen, wenn du in Situationen verwickelt bist, und das sind wir in unserem Alltag, wo du der Kontrolle an keiner Stelle aus dem Wege gehen kannst, dann haben wir viel, wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns in Bezug auf diese Kontrollzwänge wiederum widerspenstig zu zeigen. Ich verlange aber. Ich habe jetzt hier gestern was erlebt. Also nicht gestern, das vorige Tage. Das erzähle ich dir noch ganz. Wie viel haben wir noch einen Augenblick Zeit?
Ja, 5 Minuten.
Ah ja, gut. Also das war mal wieder interessant, also Kontrollzwänge. Also man muss wirklich sehen, wie weit das geht. Also das will ich, die Geschichte will ich kurz noch erklären. Beim Hundespaziergang ist es mir erlebt. Ich habe mal wieder so ein, ähnlich wie damals meine Gänseattacke. Also was ist mir passiert? Ich bin über so einen landwirtschaftlichen Weg gegangen. Also da steht Durchfahrtverbot. Das ist hier unten an der Lahn. Da steht nur landwirtschaftlicher Verkehr frei. Alle anderen dürfen da nicht herfahren. Hier hält sich keiner dran. Alle fahren hierher, weil sie fahren dann runter über die Brücke an der Lahn, und um da mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Was habe ich vorige Tage gesehen? Mal wieder, es kam mir ein Autofahrer entgegen, auf diesem landwirtschaftlichen Weg. Der fuhr Schrittgeschwindigkeit, aber ließ seinen Hund frei drumherum laufen, um das Auto.
Oha.
Ja.
Oha.
Ja, genau. Sperrt sich selbst ins Auto ein, fährt in Schrittgeschwindigkeit daher und lässt den Hund da rum. Und ich musste dann mit meinem Hund, den hatte ich halt alleine, ins Feld zurückgehen, weil meiner eben sehr empfindlich auf andere Hunde reagiert. Die Leute machen das, weil sie sagen, mein Hund ist doch lieb, der tut nichts. Was ja meistens auch stimmt, weil das ist auch dumm. Ich habe gedacht, also darf da nicht herfahren. Und die Leute wissen das hier auch, dass man da nicht herfahren darf. Das weiß jeder. Und lässt auch noch den Hund frei rumlaufen im Auto. Ich habe also 6 Meter bin ich also ausgewichen, bin ins Feld gelaufen. Und dann stieg eine Frau aus, die sah das. Ich habe im Kopf geschüttelt. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und sie stieg nun aus. Sie sah das und sie kam nun auf mich zu und mit der Ansprache, sie müsse mir jetzt mal etwas erklären. Wo ich dann zu ihr sagte, nee, also sie müssen mir jetzt hier nichts erklären. Sie wissen genau, hier ist Durchfahrt verboten, und den Hund frei rumlaufen zu lassen, während man selbst im Auto sitzt, das ist doch saublöd, was soll denn der Quatsch? Und ich wollte weitergehen, dann rannte sie hinter mir her. Also ich wollte sie in Ruhe lassen. Sie lief hinter mir her, ich müsse doch jetzt ihr zuhören. Ich habe gesagt, nee, ich muss ihr nicht zuhören. Es ist geklärt, fahren Sie bitte zurück. Und ich bin dann weitergegangen, und dann merkte sie, ich will mit ihr nicht reden, und setzte sich ins Auto und fuhr aber weiter, also Richtung, ne? Wo ich dachte, ha, sie weiß jetzt also ganz genau, also die ist da, sie weiß genau die Situation. Und nun habe ich Folgendes gedacht, ich hatte noch ein paar Schritte bis nach Hause, und habe ich gedacht, meine Erfahrung ist die, wenn man diese Leute verbindlich auf die Tatsache aufmerksam macht, verbindlich, dass das, was sie da tun, eigentlich Folgen hat, dann werden die immer aggressiv. Hm. Also sprich, wenn man Autokennzeichen aufschreibt, ne, ist ja klar, dann hat das ja verbindliche Folgen.
Ja.
Und nun war das eine ältere Frau,
hast du
das, die war so...
Hast du das auch gemacht?
Nee, das mache ich eben nicht. In der Regel mache ich das nicht, weil ich genau weiß, die Leute werden aggressiv. Nein, pass auf.
Ja, okay.
Und jetzt habe ich aber gedacht, das ist eine ältere Frau gewesen, die war so zwischen 60 und 70 Jahren alt. Ich habe gedacht, die wird doch wohl nicht aggressiv werden. Also Frauen in dem Alter sind nicht dafür bekannt, dass sie aggressiv auf Männer einschlagen. Deshalb habe ich mich getraut. Pass auf, ich hatte nur ein paar Schritte bis zu Hause. Ich habe mich dann getraut, tatsächlich einen Kugelschreiber und einen Zettel zu holen und bin zurückgelaufen. Und ich habe gedacht, mal gucken, wie die jetzt reagiert. Ich hatte nicht die Idee, sie anzuzeigen, sondern nur mal gucken, wie die reagiert, wenn ich ihr Autokennzeichen aufschreibe. Die wird doch spätestens jetzt einsichtig zeigen. Und dann bin ich über die Brücke gelaufen, habe hingestellt, da sah sie mich und dann fuhr sie mit dem Auto auf mich zu und dann hat die Gas gegeben. Die hat Gas gegeben. Also die hat wirklich Gas gegeben und ist mit dem Auto auf mich zugefahren. Und wenn ich nicht rechtzeitig weggesprungen wäre, dann hätte mich überfahren.
Ach du Scheiße, echt?
Ja. Ich hatte aber ihr Autokennzeichen aufgeschrieben schon. Also da habe ich gedacht, wow. Also ich hatte wirklich geglaubt, jetzt wird die Frau einsichtig sein, weil ich mir nicht vor...
Aber jetzt mal ganz blöd. Also mein erster Gedanke wäre, die hat dafür Gründe, die jetzt so nicht ersichtlich sind.
Ja, bestimmt, aber Durchfahrt verboten. Es ist Durchfahrt verboten, das ist ihr auch klar. Nein, das ist klar. Ich glaube nicht, dass die...
Aber sie wollte dir erklären, warum sie es trotzdem tut.
Ja, aber ich wollte es nicht hören. Aber ich muss es ja nicht hören, sondern ich bin ja einfach vorbei. Ich muss das nicht hören. Ich muss mich von ihr nicht belästigen lassen. So. Weder muss ich mir das anhören, noch muss sie das sagen. Sie hätte ja einfach weiterfahren können, statt auszusteigen aus dem Auto. Sie hätte ja einfach weiterfahren, denn alle machen es auch so. Aber ich habe jetzt gedacht, die kann doch nicht aggressiv werden. Eine ältere Frau wird nicht aggressiv. Ja, und dann habe ich mich vertan. Auto ist auch eine Waffe. Dann ist sie aggressiv geworden. Da bin ich beiseite gesprungen. Ja, also Kontrollzwänge. Ne? Daran kann man sehen, ich habe jetzt Kontrolle ausgeübt. So, das ist ja genau der Sinn, Autokennzeichen aufschreiben. Sie weiß ganz genau, wenn man das dem Ordnungsamt mitteilt, die kriegen das heraus und so weiter. Das sind ja Kontrollverfahren, Kontrollspiele, die da ablaufen. Und ich wollte jetzt nur wissen, wie weit geht sie eigentlich? Und ich hätte dann den Zettel weggeschmissen, wenn ich gesehen hätte, dass sie sagt, ja stimmt, ich sollte das hier vielleicht nicht tun. Ich hätte gedacht, warum, weil ich genau weiß, wenn man das nämlich anzeigt, da passiert nämlich nichts. Ne, das hat keine weiteren Folgen, deshalb bringt das alles nichts, diese Autokennzeichen aufzuschreiben. Das ist alles Quatsch. Aber es ging ja nur um die Drohung, die damit verbunden ist. Ne?
Ja, klar.
Nur diese Drohung. Und tatsächlich, sie hat Gas gegeben. Also diese Kontrollzwänge. Ich meine nun, wir haben an jeder Stelle in unserem Alltag mit solchen Kontrollzwängen zu tun. Und du kannst ihnen nicht mehr ausweichen. Und meine Idee wäre dann eben zu sagen, statt sozusagen auf die Kontrolle zu warten, denn sie greift mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ständig, eben ihr zuvorzukommen.
Aber was heißt das konkret?
Ja, das wäre, wenn man beispielsweise so eine Kasse verwaltet, die gefüllt wird. Jetzt gibt es einen Kassenverwalter und der ist jetzt erstmal durch keine explizite Satzung gebunden und unterliegt damit keinen Rechtfertigungszwängen. Damit ja auch kein Rechtfertigungsrechte der anderen haben keine, also in dem Augenblick, wo der Christian da einzahlt, verzichtet er auf einen Anspruch, der Kassenverwalter möge sich rechtfertigen für die Ausgabe.
Yeah, yeah.
Auf den verzichtet er einfach.
Ja, yeah, okay.
So, und jetzt kann der Kassenverwalter aber sagen, gerade weil ich nicht dazu verpflichtet bin, mich darüber zu rechtfertigen, wofür ich es ausgebe, es trotzdem zu tun.
Ah, okay.
Es trotzdem zu tun, weil erwartet werden kann, dass die anderen auch was wissen wollen.
Also liegt die Vermeidung eher in diesen Zusammenhängen, dass man Zusammenhänge aufsucht, wie zum Beispiel durch diese Social Media, die einfach noch nicht von Kontrollzwängen durchwachsen, unterwandert, überwuchert sind.
Genau. So. Also denen sozusagen dadurch auszuweichen, dass man sich auf die Kontrolle einlässt, noch bevor sie zuschlägt. Also denke, wie Britta wäre in der Situation, sie verwaltet eine Kasse. Ich bin auch in der Situation, ich verwalte eine Kasse. Niemand ist dazu verpflichtet, irgendetwas da einzuzahlen. Und es wird auch nicht gefordert oder gewünscht, sondern du kannst zwar, aber du musst nicht. Und wenn ich es dann habe, dann bin mindestens ich als der Verwalter, habe ich jetzt Mitspracherecht darüber, wofür es ausgegeben wird. Und ich kann nun fragen, wer denn noch? Wer denn noch?
Ja.
So, und wenn sich dann jemand meldet, ja, warum nicht? So. Und Britta ist ja auch in der Situation, dass sie jetzt sagt, faktisch dadurch, dass sie Auszahlung auch verweigern kann, hat sie Mitspracherecht.
Ja.
Faktisch erworben. Und sie könnte das beispielsweise dafür nutzen, dieses Mitspracherecht andere als mitspracheberechtigt zu ernennen. Sie könnte zu dir hinkommen und sagen, Julia, ich will das Geld ausgeben. Was hältst du davon?
Ja.
Bist du
auch dafür? Habe ich ja auch so gemacht, ja.
Genau. Bist du auch dafür, dass ich das Geld so ausgebe? So, sie könnte dann dir ein Mitspracherecht einfach
einräumen.
Und dann kannst du wiederum wählen, akzeptierst du es oder akzeptierst du es nicht? Du kannst auch sagen, nö, ich will nicht mitentscheiden. So. Und wenn das aber dann gelingt, dann ist das Recht erworben und nicht etwa nur zugeteilt durch eine Satzung. Nicht einfach nur bestimmt, denn immer wenn es so nur zugeteilt wird, das Recht, dann kann es auch enteignet werden. Aber in dem Augenblick, wo es nicht zugeteilt wird, sondern nur erworben ist, durch Kommunikation, jetzt funktioniert das auch. und sehr zuverlässig. Diese ganzen Satzungen, auf die wir uns immer einlassen, da werden immer nur so Zuteilungen vorgenommen. Weshalb alles, wenn das über Zuteilung läuft, alle irgendwelchen Rechtfertigungspflichten unterliegen. Und in dem Augenblick bemerken alle sozusagen die Unvollständigkeit und das Nicht-Überzeugende ihres Tuns. Und jetzt steigern die sozusagen ihren Rechtfertigungsaufwand. Und das führt dann dazu, dass sie sich gegenseitig die Rechte absprechen, die sie sich kurz vorher noch alle gegenseitig zugestanden haben. Also das geht, wenn man eben nicht die Rechte, man kommt da raus, wenn man diese Rechte eben nicht einfach nur zuteilt. Mhm. Jeder ist gleich, ne? Und alle sind gleichberechtigt, sondern wenn man ein Spiel anfängt, wo man nicht Zuteilung, sondern Erwerb, wo Rechte erworben werden. Und das geht, indem du anderen erstmal einen Vorsprung lässt und sagst, soll in dem Fall also Britta doch mal entscheiden, wer mitsprechen soll. Und sie könnte dann dieses Mitspracherecht ja so nutzen, indem sie sagt, entscheide du doch, wer mitsprechen soll. Ja, nun, warum nicht? Und dann kann man verstehen, dass das eben über Erwerb geht.
Und das heißt, damit geht man dann auch bestimmten paranoischen Fiktionen aus dem Weg, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, gleiche Chancen, irgendwie sowas, die eben nicht funktionieren.
Also die Erwartung funktioniert dann umso schlechter, also Gerechtigkeit funktioniert dann umso schlechter, je dringlicher sie gefordert wird. Weil du ja immer unvollständig informiert bist und immer eine unvollständige Situation hast. Ja. Wenn ich von dir fordere, du sollst auf jeden Fall anderen Menschen immer Gerechtigkeit widerfahren lassen, dann kannst du es praktisch nicht mehr. Mhm. Ne? Oder wenn von dir gefordert wird, du sollst doch bitte schön vernünftig reden. Was sollst du dann sagen? Am besten, dann redest du gar nicht mehr.
Ja, genau.
Dir soll doch Gleichberechtigung ganz wichtig sein. Ja, aber du kannst das nicht einfach. Du kannst auch nicht einfach solidarisch handeln. Das kannst du nicht einfach, es sei denn, ja, andere, die das auch nicht können, helfen dir dabei. Und dann kann das auch klappen, denn es ist ja tatsächlich eben so, du hast ja in deinem Leben sehr, sehr häufig Gerechtigkeit erfahren. Mhm. Du hast sehr häufig Solidarität erfahren und dir ist auch schon ganz viel Vernunft begegnet.
Ja.
Das geht nämlich nicht anders, nur immer dann umso besser, je weniger dringlich das ist. Und je dringlicher das angemerkt wird oder angemahnt wird, umso schwieriger wird es. Und so in diesen Vereinen und überall, da setzen die sich alle irgendwelche Nötigungssituationen aus. Und zwar grundlos. Also irgendwann ist es ja wirklich grundlos, sich selber irgendwelche Nötigungssituationen auszusetzen, die, wenn es denn zur Prüfung, sagen wir, kommt, eigentlich auch genauso gut egal sein können, die Ergebnisse. Mhm. Dann hat es doch überhaupt keinen Sinn mehr. Aber sie machen eben einfach weiter. Also ich finde das immer so schön, beispielsweise diese ganzen Bildungsvereine, die es so gibt. Was organisieren die eigentlich? Sie organisieren Versammlung, Gespräch, Tagung, Publikation, Zeitschriften und Exkursionen und so. Das machen sie. Und sie tun immer so, als wenn erstmal ein paar Dinge klar wären, nämlich eine Satzung. Ne? Wer ist Kassenwart? Wer ist Vorsitzender? Wer schreibt das Protokoll? Das muss erstmal irgendwie, und in der Regel, und unterhalten die sich nur über solche Organisationsfragen, die nur im seltenen Fall dann dazu führen, dass sie etwas Befriedigendes tun. Hm. In der Regel beschäftigen die sich nur mit unbefriedigenden Dingen.
Ja.
So, und also erstmal weglassen. Lass die Satzung weg. Hm. Ne? So, und dann schau mal, wie könnte es denn gehen? Und dazu geht das eben nur, wenn die Beteiligten, ja, so Verzicht, also wenn sich ein Verzichtshandeln organisiert.
Und das ist das Vermeidungsmedium dann?
Die Frage wäre, also als Frage zu stellen, ne? Ja. Die Frage lautet, kann man mit solchen Spielen Rivalisierungskonkurrenz vermeiden?
Das ist ein schönes Stichwort, Schlusswort, Klaus.
Ja.
Lassen wir es für heute gut sein.
Ja, für heute, ja. Gut, okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal.